Epilog. Wenn ich Freunden und Bekannten von meiner Tätigkeit als Psychologin in der Sicherungsverwahrung erzählte, fragten sie mich häufig, wie ich mit der Belastung zurechtkam, die die Arbeit mit diesen gefährlichen Männern bedeutete. Tatsächlich hatte ich zu Beginn meiner Tätigkeit Schwierigkeiten damit, nach der Arbeit wieder in den normalen Alltag zu finden, ohne mir ständig Gedanken über die Männer mit extremen Persönlichkeiten zu machen. Auch unbewusst schien mich das Erlebte zu belasten. Ich erinnere mich noch gut an die ersten 2 Monate meiner neuen Tätigkeit zurück, in denen ich seltsame Empfindungen hatte. Beispielsweise hatte ich in dieser Zeit mit einem Verwahrten gesprochen, der unter anderem wegen der Vergewaltigung einer ihm fremden Frau in der Sicherungsverwahrung war. Aus seinem Gerichtsurteil hatte ich erfahren, dass sein Opfer damals ununterbrochen auf ihn eingeredet hatte, um ihn von der Vergewaltigung abzubringen. Ich hatte ein 50-minütiges Gespräch mit dem Untergebrachten geführt, um zu prüfen, ob er zukünftig mit nur einem Bediensteten statt 2 Ausführungen wahrnehmen könne. Diese Lockerungsprüfung habe ich bereits im Kapitel über Psychopathen beim Fall Nickel beschrieben, der mich bezüglich seines angeblich verstorbenen Sohnes belogen hatte. Der Mann hatte etwas Unheimliches an sich, war mir aber mit seiner scheinbar introvertierten und reflektierten Art sympathisch. Als ich nach diesem Gespräch spätabends einschlief, hatte ich plötzlich das Gefühl, dass der Verwahrte neben mir lag und seinen rechten Arm fest um mich schlang. Unangenehm berührt von dieser Umarmung begann ich, wie auch sein Opfer damals, beharrlich auf ihn einzureden, um ihn zum Rückzug zu bewegen. Nach quälend langen Minuten, in denen mein Albtraumpartner zumindest nicht zudringlicher wurde, aber auch nicht von mir abließ, wachte ich auf. Solche unangenehmen Empfindungen in der Einschlafphase verloren sich zum Glück im Lauf der Zeit. Dabei halfen mir vor allem die Gespräche mit einer befreundeten Psychoanalytikerin, die ebenfalls mit Inhaftierten arbeitete, sehr erfahren in der Einschätzung und Therapie gefährlicher Straftäter war und die Wirkung der Arbeit mit diesen Männern nachvollziehen konnte. Die öffentliche Meinung sieht die Tätigkeit von Psychologen in der Sicherungsverwahrung teilweise kritisch. So äußerten Therapeutinnen und Therapeuten, die mit Opfern arbeiteten, oftmals ihr Unverständnis darüber, welche intensiven Betreuungs- und Therapiemaßnahmen Täter erhalten, während Opfer einer Straftat zum Teil lange auf Hilfe warten müssen. Ich bin allerdings der Meinung, dass die Arbeit mit Tätern die beste Form der Opferhilfe darstellt. Die meisten Sexualstraftaten, denen viele Menschen zum Opfer fallen, gehen auf wenige Täter zurück. Wenn diese Hochrisikotäter sicher verwahrt bleiben und nur dann entlassen werden, wenn sie über Jahre hinweg erfolgreich therapiert wurden und dadurch nicht mehr straffällig werden, wird niemand mehr von ihnen geschändet und traumatisiert. Durch stetige Forschung innerhalb der forensischen Psychologie, beispielsweise zu Instrumenten, die das Rückfallrisiko von Tätern vorhersagen können, wie die Psychopathie-Checkliste PCLR, verbessern sich unsere Möglichkeiten. Und wir können gezielter auf besonders gefährliche Straftäter einwirken, nämlich mit besonders intensiver Kontrolle und/oder Therapie. Natürlich ist ein Therapieangebot für die Opfer von Sexualstraftaten ebenso unerlässlich, um das Trauma verarbeiten zu können. Meine Arbeit mit den Sexualstraftätern erschien mir aus Gründen des Opferschutzes also durchaus sinnvoll. Dennoch fragte ich mich oft, und wenn ja, auf welche Männer ich tatsächlich einen positiven Einfluss haben würde. Aus einer Zeit, in der ich Gothic-Musik hörte, blieb mir eine prägnante Textzeile aus dem Lied Snuff Machinery von SITD im Gedächtnis. Wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel verändert dich. Könnte es sein, dass die sexualisierten Verbrecher am Ende einen größeren Einfluss auf mich gehabt hatten als ich auf sie? Bin ich durch den jahrelangen Kontakt zu Narzissten, Psychopathen und Sadisten vielleicht sogar selbst gefährlicher geworden? Zumindest etwas habe ich von den Psychopathen gelernt. Sie zeigen mir, wie angenehm es sein kann, weniger Angst vor den Urteilen anderer Menschen zu haben und dadurch unbekümmerter durchs Leben zu gehen. Als eher angepasste und tendenziell besorgte Person erschien mir diese psychopathische Eigenschaft in kleinerer Dosis durchaus erstrebenswert zu sein. Ich denke, dass ich mich im Laufe der Jahre meiner Tätigkeit tatsächlich etwas verändert habe. Mit der Zeit begann ich mich weniger angepasst zu verhalten, mehr auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten, die Wünsche anderer Menschen nicht mehr über die meinigen zu stellen und mich besser von anstrengenden Menschen abzugrenzen. So gesehen bin ich empathieloser und dadurch wahrscheinlich ein bisschen gefährlicher geworden. Wenn ich allerdings andersherum den Männern etwas von meiner Empathie vermittelt habe, hätte ich mit dieser Umverteilung schon etwas Gutes bewirkt. Die meisten Menschen verachten Sexualstraftäter und wünschen sich, dass diese für immer von der Gesellschaft ausgeschlossen in sicherer Verwahrung bleiben. Juristische Studien zeigen, dass Laien Sexualstraftaten wie Vergewaltigungen viel härter bestrafen würden, als Berufsrichter dies täten. Laien wählten beispielsweise für die Straftat einer Vergewaltigung ein mittleres Strafmaß von 6 Jahren und 1 Monat, wohingegen sich Richter für eine durchschnittliche Haftstrafe von 3 Jahren und 2 Monaten aussprachen. Die betroffenen Männer selbst und manche ihrer Angehörigen und Freunde empfinden die Sicherungsverwahrung hingegen als ein ungerechtes Mittel, da sie ihre Strafe ja bereits verbüßt haben und präventiv festgehalten werden. Ich persönlich war immer hin und her gerissen. Die Straftaten der Männer sprachen für sich und die sexuellen Abgründe, die sich dahinter verbargen, schienen nur auf eine Gelegenheit zu warten, wieder ausgelebt zu werden. Ein Teil von mir traute diesen Männern keine Veränderung zu und wollte sie ebenfalls bis ans Ende ihrer Tage sicher verwahrt wissen. Andererseits mochte ich viele meiner Klienten trotz der begangenen Straftaten und wünschte mir, dass sie die Chance auf ein erfülltes Leben außerhalb der Einrichtung erhielten. Der therapeutische Prozess mit einigen der Männer, die geringere Psychopathiewerte hatten, war emotional bewegend. Sie fassten Vertrauen zu mir und ließen sich auf die Behandlung ein. Dennoch war das Spannungsfeld bei der Arbeit mit diesen Männern besonders aufgeladen. Auf der einen Seite war da der oft extreme Lebenswandel der Verwahrten. Außerdem waren sie von ihrer krassen, von der Norm abweichenden Sexualität geprägt, die sie nur bedingt mit mir besprechen konnten und die sie so gefährlich machte. Auf der anderen Seite des Spannungsfelds stand der authentische Wunsch der weniger psychopathischen Männer, sich zu verändern, sowie ihr tägliches Bemühen, mir und anderen Mitarbeitenden zu vertrauen und sich tiefergehend auf die Behandlung einzulassen. Über Jahrzehnte hinweg versuchten sie, diesen Weg durchzuhalten, in einer monotonen Umgebung und mit dem Wissen, dass die Menschen in der Welt draußen sie für immer verachten würden, egal wie sehr sie sich bemühten und veränderten. Die Arbeit mit diesen Männern forderte und berührte mich in besonderer Weise und ist für mich mit keiner anderen persönlichen oder beruflichen Beziehung vergleichbar. Der Kontrast meiner Gefühle, die zwischen Schock, Ekel und Abneigung angesichts der Straftaten und Sympathie, Interesse und Mitgefühl wegen der teils erschütternden Lebensgeschichten und der Persönlichkeit dieser Männer oszillierten, war verwirrend, teilweise ermüdend, dann wieder aufregend und teilweise sogar sinnstiftend. Ich fühlte mich täglich von dem Balanceakt zwischen Nähe und Distanz zu diesen Männern herausgefordert. Gegensätzliche Gefühle wie Hoffnung und Zweifel wechselten sich wöchentlich ab. Wer meint es wirklich ehrlich? Und wer versucht mich zu täuschen? Dieser Job vereinte sämtliche Extreme und die ganze Absurdität der menschlichen Existenz in sich.